Auch ich möchte euch, ihr lieben Geschwister aus der Ukraine, ganz besonders grüßen. Schön, dass ihr da seid. Wir wünschten euch, ihr könntet zu Hause in der Heimat sein. Aber wir wollen weiter für euch beten und vor der Predigt ist mir sein Anliegen, euch einfach ein Wort aus dem Johannesevangelium zuzusagen. In eurer Heimat ist kein Friede, ist Krieg. Umso mehr der Zuspruch von Jesus für seine bedrängten Nachfolger, seine angstvollen Kinder. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Ein ganz herzlicher Gruß für euch und für uns. Was wir können, heißt beten. Und was wir haben, heißt helfen. Vielleicht als Impuls hat der ein oder andere doch noch eine Idee, wo kann ich unterstützen. Schaut in die Homepages rein, Licht im Osten. Das kann uns nur alle miteinander bewegen. Auch das Beten für liebe Menschen, die ihr jetzt zu Hause habt. Gottes Bewahrung, wir wünschen es so sehr. Genauso dir, Joel. Cool, dass du da bist. Ist der denn noch ganz bei Trost? Naja, der schreibt ganz schlaue Briefe, argumentiert clever. Aber wenn er dann mal vorne steht, so Auge in Auge, dann wird es doch ein bisschen stümperhaft. Ehrlich gesagt, wenn man den so sieht, und das will Prediger sein, da weiß man nicht, ob man eher lachen oder eher weinen soll. Er mag nichts dafür können, aber irgendwo das Äußere macht ja auch einen Eindruck an ein Bild. Er guckt so komisch, so schräg. Hat er denn vielleicht ein Augenleiden? Überhaupt seine Gestalt und sein Auftreten, ob der in guten, begleitenden medizinischen Händen ist? Also, und dann kommt er noch und sagt, er sei Apostel. Und Apostel verstehen wir einen vollmächtigen Verkündiger. Der war bei Jesus, der kennt sich aus. Aber der da, Paulus, der Kleine, und so wie er heißt, so ist er auch, kommt ein bisschen schmächtig und unscheinbar durch die Türe. Eigentlich wünschten wir uns einen feurigen, mitreißenden Prediger, aber da ist er weit davon entfernt. So ähnlich ging es ihm damals. Wir haben wahrscheinlich im Bild des Paulus, das wir innerlich uns machen, diesen starken, überzeugten, großen Gottesmann. Nein, nein, das war nicht immer so. Damals in Korinth, 18 Jahre lang war er dort zum Gemeindengründen und es entstand wirklich eine Gemeinde in einer Stadt, die für alles offen war. Und deshalb diese Gemeinde zwar toleriert hat, aber oft als Spinner abgetan. Ein Toter lebt. Eigenes Kapitel. Und diese Gemeinde hat sich durchgehalten. Die Gemeinde, sie hat standgehalten. Und wir wissen von Paulus, der vor dieser Stadt stand und dem das Herz hier in die Hose gerutscht ist. Fürchte dich nicht, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt, sagt ihm Gott bei Nacht, bevor er hineingeht, als Gemeindegründer. Dann zieht er wieder weg und hört bald diese Geschichten, was sie tuscheln und auch offen reden über ihn. Andere, die großspurig daherkommen, die zeichnen ein ganz schlechtes Paulus-Porträt. Sollte er sich in den Schmollwinkel zurückziehen? Sollte er sagen, Ende von Gelände, dann macht doch selber, was ihr wollt. Nein, Paulus kämpft, er ringt. Er schreibt einen Brief. Und dieser Brief bekommt den Namen Tränenbrief. Und er ist das, was der Name auch verheißt. Ein ganz tiefes Hineinschauen in ein zerrissenes Herz des Apostels. Dieser Tränenbrief in unserer Bibel heißt der 2. Korintherbrief. Und daraus kommt der Predigttext. Die ersten Verse aus dem Kapitel 1 nach Luther. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selbst getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Haben wir aber Trübsal, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Haben wir Trost, so geschieht es zu eurem Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt wie auch wir. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wo ihr an den Leiden teilhabt, so werdet ihr auch am Trost teilhaben. Zugegeben, nicht ganz einfach für das Erste. Und außerdem redet Paulus immer vom Wir und von uns. Das ist also nicht sein Bibeltext, das ist unser Bibelwort. Deshalb lade ich euch ein, dass wir diesen Bibelabschnitt noch einmal hören. Nein, miteinander lesen. Jetzt in der Übersetzung Hoffnung für alle. Ich lade euch ein, dass wir uns gegenseitig diese Verse aus dem 2. Korintherbrief zulesen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist der barmherzige Vater, der Gott aller Trost kommt. In allen Schwierigkeiten ermutigt er uns und steht uns bei, sodass wir auch andere trösten können, die wegen ihres Glaubens angefeindet werden. Wir ermutigen sie, wie Gott uns ermutigt hat. Weil wir Christus gehören und ihm dienen, müssen wir viel leiden. Aber in ebenso reichem Maß erfahren wir auch seine Hilfe. Deshalb kommt es euch zugute, wenn wir verfolgt werden. Denn unser Leid dient zu eurer Ermutigung und Rettung. Und wenn wir getröstet werden, dann geschieht auch das zu eurem Besten. Es gibt euch Kraft, die gleichen Leiden wie wir geduldig zu ertragen. Darum sind wir zuversichtlich und haben keine Angst um euch. Denn ihr werdet zwar leiden müssen wie wir, aber genauso werdet ihr auch Gottes Trost und Ermutigung erfahren, wie wir. Paulus, bist du noch ganz bei Trost? Du hättest dich besser vorbereiten sollen. Du hättest vielleicht einen anderen vorausschicken sollen. Paulus, geht's noch? Eigentlich wünscht sie sich einen Vorzeigeprediger. Eigentlich wünscht sie sich einen Repräsentanten des Christentums, eine große charismatische Persönlichkeit. Einer, der alles kann und alles erledigt. Einfach der fit ist in allem. Und dann das. Der kleine Mann aus Tarsus, über den man eher hinwegguckt, als dass man ihn wahrnimmt. Ein Experte ja, aber Experte bei bedrückenden Leiden. Ein Spezialist sicherlich, aber ein Spezialist bei unendlichen Mühsalen. Glaubt ihr nicht? Paulus erzählt selbst davon, fast wie ein Katalog der Leiden steht es da. Für Jesus, ich war unterwegs, Steinigungen, Geißelhiebe, Schiffbruch, Elend in Wüsten, Hunger, Durst, Raubüberfälle, Anfeindungen, hören wir auf, es geht noch weiter. Da verhehlt Paulus nichts. Es reißt ihm hier das Herz auseinander in seinem Brief an die Korinther. Direkt vor unserem Abschnitt gibt er das ganz ehrlich zu. Wir waren unterwegs und dann Originalton. Wir waren über die Maßen beschwert und über unsere Kraft, sodass wir auch am Leiden verzagten und hielten es bei uns selbst für beschlossen, wir müssten sterben. Ob wir das in Korntal nachvollziehen können? Ihr könnt das leider nachvollziehen. Gibt es denn da keinen Ausweg? Paulus, bist du noch ganz bei Trost? Mal anders gefragt, wer hilft dir denn? Hilft dein Glaube? Trägt dein Jesus? Scheinbar nicht. Und sind wir doch einmal ehrlich, das müssen wir eingestehen. Und das müssen wir zugestehen. Wir haben manchmal keine Antwort. Und manchmal auch, passt auch kein Bibelvers. Und manchmal geht es einfach nicht auf. Und manchmal können wir eigentlich nur schweigen. Paulus, bist du noch ganz bei Trost? Ja, aber dann wendet einer ein, vielleicht ein ganz frommer, dann gibt es doch immer noch ein paar Vertröstungen. Denn unsere Welt, die ist trostbedürftig, aber sowas von. Die braucht Menschen, die ihr zusprechen können, ermutigen können, die den Blick weitersehen, die vorangehen. Bleiben dann nur noch die Vertröstungen übrig? Zur Zeit des Paulus gab es schon schlaue Denker, wie heute, Philosophen. Die machen sich über alles und jedes in der Welt ganz tiefe Gedanken. Und wie damals üblich, hatten sie einen Lehrbetrieb, ein Schulhaus. Interessant, wie sie ihr Schulhaus benannt haben. Die Philosophen nannten ihre Lehranstalten Trostkliniken. Klingt eigenartig. Aber beim zweiten Mal drüber nachlesen, sagt das so viel aus. Unsere Welt ist krank. Und manchmal bin ich es mittendrin genauso. Wo ist da eine Klinik, ein Spezialist? Wo ist da eine Therapie? Wo ist da ein Helfer, der wirklich weiterhelfen kann? Ich brauche es euch nicht vorerzählen, dass unser Globus blutet aus viel zu vielen Wunden. Und das ist dann so bitter, wenn Altkluge, und hoffentlich sind wir es nicht auch, daherkommen mit ein paar billigen Trostpflästerchen. Wird schon wieder. Zeit heilt Wunden. Wird alles wieder gut. Ich bin deutlich und sage es mir auch, dann lieber schweigen, bevor ich sowas sage. Weil damit gewinnt man weder einen Blumentopf, schon gar nicht ein Herz. Aber was denn machen, wenn wir sprachlos sind und nicht weiterkommen? Vielleicht helfen uns die Freunde Hiobs, zumindest ein bisschen. Kennen Sie die drei? Die hören von diesem leidgeprüften Mann, bei dem alles, aber wirklich auch alles querläuft. Und was sie mir sympathisch macht, sie kommen. Sie machen es anders wie ich manchmal. Höre von einem Trauerfall, soll man der Witwe jetzt begegnen? Und wenn ja, was sage ich dann? Oder soll ich vielleicht eher einen Bogen drum machen? Aber damit ist niemand geholfen und ich drücke mich um Verantwortung. Also soweit sind die Freunde wunderbar. Sie gehen dorthin, wo Herzen wehtun. Und sie machen etwas Vorbildliches. Sie kommen nicht zuerst und sagen, erstens, zweitens, drittens, unser Rezept für dich, Hiob. Sie sitzen in den Staub, in den Dreck, sind sich nicht zu schade, halten 7 Tage aus und halten den Mund. Einfach nur da sein. Einfach nicht davonlaufen. Einfach dranbleiben, aushalten. So weit, so gut. Aber dann fallen sie quasi in eine Falle. So, die Falle, vor der wir alle nicht gefeit sind. Denn irgendwann hält man das Schweigen nicht mehr aus. Man muss doch was sagen. Man muss doch was auf die Karte schreiben. Und sie fangen an und beginnen zu erklären. Weißt du, Hiob, vielleicht deshalb oder darum oder schau auf die Zukunft und am Ende der Herr, alles gut gemeint, aber in der Not nur blasse Vertröstung. Leidige Tröster sind sie geworden. Wollen erklären, anstatt mit durchgehen. Aber wer kann denn trösten, wenn unsere Worte manchmal gar nicht weit reichen und wenn uns manchmal die Worte im Hals stecken bleiben? Wer könnte so einen angefochtenen Apostel ermutigen? Wer kann so eine stolze Gemeinde wie Korinth vielleicht wieder aufs Gleis setzen? Trösten kann nur der lebendige Gott. Noch ein Gedanke. Trösten kann nur der lebendige Gott. Wir spüren so schnell, wie weit wir schuldig bleiben und auf der Strecke bleiben. Manchmal wären die vielen Worte am besten nicht gesagt, sondern nur ein von Gott geliehenes Wort. Dein Stecken und Stab trösten mich. Das sagt mehr als tausend gute Ratschläge von uns. Trösten kann nur der lebendige Gott. Und einer, der das auf seine Art und Weise ganz original festgehalten hat, war Blaise Pascal, ein großer französischer Denker des 17. Jahrhunderts. Pascal war fromm. Und irgendwann überlegt er sich, was passiert am Ende mit mir? Was bleibt zurück? Und er macht seinen Trost fest, schreibt ihn auf, nimmt sich ein Pergament und schreibt mit seiner Handschrift hinein: Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs, der Vater unseres Herrn Jesus Christus und nicht der Philosophengott. Der Gott der Begegnung, der Gott der Treue wie bei Abraham, der Gott, der seinen Sohn hingibt und nicht von Isaak den Sohn fordert, der Gott, der einen verwundenen und eigenartigen Jakob dennoch durchbringt, dieser Gott. Auf den beruft sich Pascal. Und dann nimmt er dieses Pergament, so sagen sie Geschichtsbücher, und näht es sich in seine Jacke ein, die er tags und manchmal sogar noch nachts getragen hat. Das war sein Trost, sein Vermächtnis. Hat es bei sich gehabt, mehr braucht es für ihn nicht. Der Gott des Trostes, der Lebendige, der Wegstrecken mitgeht und unterwegs nicht aussteigt und der die Alten damals und uns heute an sein Ziel bringt, der ist Trost. Trösten kann eigentlich nur der lebendige Gott. Habt ihr den Namen noch im Kopf, den Paulus hier seinem Gott gibt? Ich meine nicht 2. Mose 3, ich bin der, ich bin, wunderbar. Sondern Paulus sagt zu den Korinthern, der Gott der Barmherzigkeit, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Was ist das für ein Name? So stellt sich unser Gott uns vor. Vater der Barmherzigkeit, der tröstet, wie eine Mutter trösten kann, und Gott allen Trostes. Und dieser Trost, das ist nicht der billige, schnell dahergesagte. Wenn Gott ermutigt, zuspricht, die väterliche und starke, erhaltende Hand auf meine Schulter, auf deine Schulter legt, dann kostet es ihn viel. Es kostet ihn seinen Sohn, seinen Geliebten. Gottes Trost hat einen unendlich hohen Preis und ist deshalb unendlich wertvoll für uns, für jeden, in jeder Situation. Gottes Trost ist nie ein Freibrief, es wird alles gut werden. Aber Gottes Trost ist eine Garantieerklärung. Nichts wird dich aus meiner Hand reißen. Und nichts, und nichts, und nichts. Was für ein Name. Gottes Name, den er uns sagt, bei dem wir ihn anrufen und festmachen dürfen. Der Vater der Barmherzigkeit und der Gott allen Trostes. Nicht nur für Spezialdisziplinen, nicht nur für bestimmte Ressorts, zuständig für alles, was das Herz und das Leben schwer oder gar krank macht. So ist er. Und doch, wir kommen nicht los. Wir stehen mittendrin. Wir sind trostbedürftig, ermutigungsbedürftig. Vielleicht geht es uns ähnlich wie Albrecht Dürer, der große Maler aus der Reformationszeit. Er hat mit Vorliebe biblische Gestalten gezeichnet. Von ihm ist ein Bild erhalten von Hieronymus, dem großen Kirchenvater aus der Urgemeinde, aus der ersten Kirche. Wie zeigt er diesen großen Bibelübersetzer? Natürlich mit Stift und Pergament. Hieronymus, von ihm stammt die lateinische Übersetzung, die Vulgata. Aber es ist nicht nur der Schreiber in seiner Stube, der hier Gottes Wort in eine Weltsprache überträgt. Am Beistelltisch, direkt hinter seinem Pergament, auf das er schreibt, thront fast kalt und herausfordernd ein Totenschädel. Blickt Hieronymus auf, sieht er der Anfechtung ins Gesicht, sieht, wie trostbedürftig sein Leben ist, schaut in die schwarzen Augenhöhlen dieses Schädels. Aber damit ist Dürer immer noch nicht fertig. Er malt noch ein Detail. Zwischen Schreiber und Totenschädel zeichnet er ein Kruzifix. Und plötzlich beginnt eine neue Perspektive. Hieronymus sieht dem Tod ins Auge, wie wir alle. Aber er sieht der Trübsal und dem Tod und dem Leiden durch Christus, durch den Gekreuzigten hindurch ins Auge. Das wünsche ich uns allen, dass das unser Blick wird. Nicht verschlossen vor den Elenden dieser Welt, können wir gar nicht. Wir betrügen uns. Aber hindurch durch das stellvertretende Leiden von Jesus. Und dann bekommt der Blick auf einen Totenschädel, wie ihn Hieronymus tut, eine neue Dimension. Tröster sehen durch Christus hindurch die Welt. Und Trostbedürftige hoffentlich auch. Denn nur Getröstete können wirklich trösten. Es gibt Situationen, vielleicht habt ihr das selber erlebt, wer einmal schwere Wege gehen muss, der versteht andere besser. Von außen zu sagen, dir geht schwierig mit der Diagnose, du hast schwer mit dieser Wegführung, das können wir alle mehr oder weniger gut oder schlecht. Aber wenn ich einmal selbst das Leiden erlebt habe, dann kann ich den anderen mit seiner Diagnose, mit seinem Leidensweg ganz anders verstehen. Dann stelle ich mich dazu und sage, bei mir auch. Obwohl jede Geschichte einzeln ist, bei mir auch. Getröstete können trösten. Von Sophie Scholl habe ich gelesen, die mit ihrem Bruder mutig in der NS-Diktatur ein Bekenntnis mit Flugschriften verbreitet hat, was ihr am Ende das Leben gekostet hat, dass sie noch einmal einen Besuch der Mutter bekam in der Zelle, wohl in München war es. Und die Mutter sagt zu ihr, gell, Sophie, Jesus. Mehr braucht es offensichtlich nicht. Und Sophie Scholl soll geantwortet haben, genauso knapp, ja, Mutter, aber du auch. Aber du auch. Merkt ihr, wie trostbedürftig wir sind? Dass eins dem anderen wirklich so ein Begleiter wird. Für mich ein schönes Bild, dass eins dem anderen die warme Hand auf die Schulter legt und eine Meile oder zwei oder noch mehr mitgeht. Getröstete können trösten. Denn es gibt doch nicht dieses ausbalancierte Verhältnis von Ermutigung und Belastung. Hätten wir hier drin eine riesige Balkenwaage und könnten in einem Experiment die Leiden der Welt und die Leiden meines Herzens und meines Lebens sammeln, dann würden wir Stein auf Stein, mehr oder weniger schwer, manchmal schier nicht zu tragen, auf diese eine Schale sammeln und die Balkenwaage geht auf einer Seite krachend in die Tiefe. Alles Leid, alle Trübsal, alle Last gesammelt, deprimierend, erschlagend. Aber dann gibt es ein Gegengewicht. ein Gegengewicht, das nicht nur in die Balance bringt, sondern das aufwiegt, das schwerer wiegt. Der gleiche Paulus, der an die Korinther schreibt, er kennt dieses Gegengewicht. Römer 8. Ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Was wiegt mehr? Für uns oft die Not. Aber dann lassen wir uns anstecken. Dann soll uns Gottes Weisheit und Gottes Gewissheit erfüllen. Es gibt etwas, das schwerer wiegt. Nicht, dass das Notleidende und das Notmachende weggewischt ist, aber die Waage hat einen anderen Ausschlag. Wenn Gott sein Gewicht auf die Schale legt, dann wiegt das schwerer. Wie gut. Nur Getröstete können wirklich trösten. Aber das geht nie aus einem Vorrat. Auch der Beste, auch die Begabteste hat keinen Rucksack, aus dem man herausholen kann bei Bedarf. Wir können immer nur weitergeben. Direkt weitergeben, was uns gegeben wird. Wort Gottes weitergeben. Trost vermehrt sich nur, wenn man ihn abgibt, zuspricht, teilt. Geteiltes Leiden, sagt das Sprichwort, ist halbes Leiden. Geteilter Trost wird doppelt, vermehrt sich. Was nehmen wir mit? Dass wir nicht alleine sind. Obwohl mir es manchmal kommt, als ob meine Not die größte wäre. Ja, das ist zuweilen so. Wir nehmen mit, dass in der Tiefe Jesus bleibt. Bleibt, nicht weicht, da ist. Wir schreiben heute einen wunderbaren Sonntagsnamen, lateinisch Letare. Freut euch mit Jerusalem. Aus Jesaja 66 kommt dieses Wort. Darf man das sagen bei so einem Predigtext? Darf man das sagen mitten in der Passionszeit? Sieh, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Ja, das sollen wir sagen. Jesus, meine Freude. In auch gerade in allem Leide. Und so schauen wir uns diesen kümmerlichen Paulus noch einmal an. Nicht das, was vor Augen ist, zählt. Gott hat andere Maßstäbe. Sondern das, was er uns schenkt, zählt. Und das, was er durch uns wirkt, zählt. Der Blick durchs Kreuz hindurch wird ein anderer. Amen.